Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Amen. Vielen Dank. Guten Morgen von mir. Schön, euch wiederzusehen. Bevor ich jetzt anfange zu predigen, will ich dich nochmal einladen, kurz aufzustehen. Sofern es dir möglich ist, steh bitte noch mal kurz auf. Weißt du, weil die Anbetung, die hört nicht auf, ne? Wenn das Lobpreisteam runtergeht, dann heißt nicht, dass die Anbetung vorbei ist. Du kannst hier in dem Gottesdienst und in der Predigt mit einem anbetenden Herzen sitzen oder mit einem nicht anbetenden Herzen. Und ich hatte gerade so, ja, ich sag's einfach, ich möchte euch ein bisschen ermahnen, weil du kannst hier, wie gesagt, mit einem glaubenden, anbetenden, offenen Herzen für Jesus sitzen, mit einem erwartenden Herzen oder auch nicht. Und ich weiß nicht, wo du stehst, deswegen nimmst du jetzt nicht zu persönlich meine Ermahnung. Aber ich glaube, Jesus ist hier durch den Heiligen Geist und sieht dein Herz. Und die Frage, ob diese Predigt, die ich jetzt gleich predige, ob das mehr ist als schöne Worte, das hängt von dir ab. Und von deiner Herzenshaltung hängt das ab. Und ich will dir mal eine Minute geben, wo du mal ganz kurz einfach für dich vor Jesus gehst und einfach mal kurz dein Herz checkst. Und einfach am Ende vielleicht sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dich heute Morgen besser kennenlernen. Ich möchte dich heute Morgen sehen und ich möchte dir glauben. Genau, ich gebe dir mal eine Minute, das mal für dich mit Jesus auszumachen. Jesus, hier sind wir, hier bin ich und wir stehen vor dir und wir sind hier, weil wir dir begegnen wollen. Wir sind hier, weil wir an dich glauben. Wir sind hier, weil du versprochen hast, auch hier zu sein. Und ich danke dir für dein Wort, das wir jetzt einfach empfangen dürfen mit einem glaubenden Herzen und ich segne uns mit dieser Offenheit. Egal wie viele Jahre wir schon mit dir unterwegs sind, egal wie viel Theologie schon in unseren Köpfen steckt, ich segne uns mit offenen, glaubenden Herzen, weil du das liebst. Du liebst es, wenn wir einen einfachen Glauben haben, wie die Kinder. Und damit segne ich uns heute Morgen. Und danke, dass du uns genau kennst, dass du genau weißt, wer wo und wie steht. Und ich bete, Herr, dass du das gibst, was du heute Morgen schenken möchtest, für jeden Einzelnen. Wir lieben dich und wir danken dir, dass du da bist. Amen. Amen. Du darfst dich noch mal kurz setzen. Ja, ich darf predigen und ich habe die Ehre wirklich über das Evangelium oder nicht über das Evangelium. Ich will nicht über das Evangelium predigen. Ich möchte das Evangelium predigen, okay? Und da habe ich wirklich ein Herz für. Ich liebe das Evangelium und ich will dir in den kommenden Minuten zeigen, warum. Und ich hoffe, dass du dann auch ein Stück weit mehr das Evangelium liebst, weil es ist die beste Botschaft, die es überhaupt geben kann. Amen. Es ist so. Es ist so. Und ja, danke Gerrit nochmal für die Einladung. Es ist wirklich eine Ehre. Und warum ich jetzt auch so eingestiegen bin gerade eben, ist, weil ich möchte, dass du heute wirklich was empfängst. Und dass heute was in deinem Herzen passiert. Und dass du hier nachher rausgehst, ein Stück weit verändert. Und Jesus weiß, wer du bist. Jesus weiß, was dir fehlt. Ich glaube, dass der Heilige Geist immer noch das Evangelium bestätigt durch Zeichen, durch Wunder, durch persönliche Begegnungen, die du mit ihm haben kannst. Er kann zu dir reden heute Morgen, er kann dich heilen heute Morgen. Und ich bin dafür offen und ich weiß nicht, ob du es auch bist. Ich hoffe, dass du offen dafür bist, okay? Und ich möchte im Anschluss einfach noch für dich dann nachher beten. Und ja, sei einfach offen, okay? Let's go. Ihr habt bisher über das Evangelium gesprochen, ich habe das Evangelium gehört. Ich war auch bei der ersten Teil der Predigtreihe dabei und fand richtig cool, wie einfach der Gerrit gesagt hat, Jesus ist das Evangelium. Jesus verkörpert das Evangelium. Jesus ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht irgendwas Abstraktes, Theoretisches, was wir auswendig lernen müssen. Wenn wir Leuten das Evangelium erzählen, dann erzählen wir ihnen von Jesus. Amen. Das tun wir. Und das tun wir gerne. Weil Jesus so gut ist. Weil Jesus so anders ist. Und ich lade euch einfach ein, ich habe hier auch eine PowerPoint mitgebracht, mal ganz kindlich zu werden. Ich will übrigens über die Kraft des Evangeliums sprechen. Ja, warum oder was ist die Kraft überhaupt des Evangeliums? Was ist der Kern des Ganzen und was hat das mit dir zu tun? Wir haben bisher oder ihr habt bisher gelernt, dass das Evangelium dich befreit von Angst, von Scham, von Schuld. Aber ich will darüber reden, befreit wozu? Was macht das Evangelium mit dir? Was hat das für eine Folge, wenn du das Evangelium hörst und glaubst? Und ich will dich einladen, ganz kindlich zu werden. Und das habe ich schon meinen Schülern in der Schule beigebracht. Das habe ich bei Camissio aufgeschnappt. Wer von euch kennt Camissio? Ich mache hier Werbung für Camissio. Ich liebe Camissio. Ich liebe auch Solas und alle anderen Sommerlager, Zeltlager, Kindercamps. Aber Camissio ist richtig cool, weil die da wirklich das Herz haben, Kindern das Evangelium zu bringen. Okay? Und du kannst das Evangelium an 5 Fingern eigentlich abzählen und es dir daran merken. Heb mal bitte deine Hand. Ja? Und dann mach mal deine Hand zu einer Faust und dann fängst du mit dem kleinen Finger an und mit dem kleinen Finger stellst du die Frage, hey, kennst du Gott und die gute Nachricht für uns? Seine gute Nachricht für uns. Dann kommt der Ringfinger dazu, das ist schwierig jetzt für mich hier. Gott liebt uns und hat uns für Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Gott liebt uns, hat es für Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Das ist der Start. Der Start ist nicht die Sünde. Der Start ist nicht das ganze Problem, was du hier hast mit Gott, sondern der Start ist, Gott liebt dich und will Gemeinschaft mit dir. So, jetzt kommt das Problem, der Mittelfinger. Sünde trennt uns von Gott. Okay? Du bist von Geburt an getrennt von Gott, obwohl er irgendwie da ist, um dich herum ist, aber du hast keine Beziehung mit Gott. Die musst du erst aufbauen. Und dann kommt der Zeigefinger, Jesus ist deswegen für uns gestorben und wieder auferstanden. Ja, du zeigst auf Jesus. Jesus ist die Lösung für das Problem. Und fünftens, wenn du das glaubst, dann darfst du ab jetzt Gottes Kind sein. Easy. Amen. Ich bin eigentlich schon fertig. Nein, ich wollte noch über die Kraft predigen. Ja, merkt ihr das doch. Nimm das doch mit. 5 Finger. Und das kannst du total gut mit deinen Kindern zu Hause machen. Und meine Kinder können das auf jeden Fall auswendig und haben mir auch immer wieder geholfen, mich daran zu erinnern. Okay, wir gehen aber mal weiter. Ich habe nämlich so die These, dass Gott durch dein Leben sichtbar werden will. Also das Evangelium ist etwas, was etwas mit uns macht, das verändert uns und was sichtbar wird in unserem Leben. Wenn du das Evangelium glaubst, dann sieht man das. Man hört das, man sieht das, man spürt es dir ab. Und Gott will durch dein Leben sichtbar werden. Ups, jetzt bin ich hier schon ganz weit gesprungen. Ups. Gib mir eine Sekunde. Okay. Und ihr habt den vielleicht jetzt in der Reihe diesen Vers hier gehört, weil der ist für mich zentral, wenn es um die Kraft Gottes geht und was das Evangelium ist. Und da steht in Römer 1, 16 und 17, da steht, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Das hat der Apostel Paulus geschrieben. Das ist schon lange her, dass er das geschrieben hat, aber es gilt immer noch. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die rettet. Und ich habe dir mal das so ein bisschen aufklamüsert, mal ein bisschen in einer anderen Übersetzung mitgebracht und will mal ganz kurz auf die Worte eingehen, die da drin stehen in diesem Bibelvers, weil der steckt so voller Power, ja, das nehmen wir kaum wahr, wenn wir das nur auf Deutsch lesen. Und da steht, ich schäme mich des Evangeliums, Euangelion, hat der Gerrit euch schon vorgetragen auf Griechisch, ja, die gute Botschaft. Ich schäme mich dessen nicht, denn es ist Gottes Kraft, Dynamis, zur Errettung, Soteria, für jeden, der glaubt, Pistoionti, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und wir wollen uns mal ganz kurz angucken, was das heißt. Also Euangelion kennt ihr, das ist die Frohe Botschaft. die gute, frohe Botschaft. Dynamis. Das Evangelium ist die Dynamis Gottes, die Kraft Gottes. Und das ist eine Kraft, die kennt ihr von Dynamit. Explosiv. Und ich frage mich, wer von euch kennt die explosive Kraft des Evangeliums? Eigentlich alle, wenn ihr an Jesus glaubt und das Evangelium glaubt. Weil, um dahin zu kommen, dieses Evangelium zu glauben, da muss was passiert sein in euren Herzen. Da muss dieses Dynamit etwas gesprengt haben. Da muss schon was in euren Herzen passiert sein durch den Heiligen Geist, wenn ihr sagt, ich glaube das Evangelium. Und dieses Evangelium, diese Botschaft hat eine Kraft in sich. Soteria, dieses Wort Rettung heißt Rettung, Befreiung, Heilung, auch Wiederherstellung teilweise. Und das heißt, das Evangelium ist die Kraft zur Errettung. Es geht nicht um die Kraft an sich, sondern es geht darum, dass dann du gerettet wirst, errettet wirst, wenn du diese Botschaft hörst und glaubst. Dass du geheilt wirst, dass du befreit wirst, dass du gerettet wirst und wiederhergestellt wirst. Diese Power hat das Evangelium in sich drin. Und Pistoiontie, das sind die Glaubenden. Ja? Das heißt einfach nur Vertrauen. Du hörst das Evangelium und du vertraust darauf. Du rechnest damit. Du glaubst daran. Da steckt dieser kindliche Glaube drin. Diese feste Zuversicht. Und das Ganze kannst du dir einfach vorstellen wie einen Samen. Was ich dir heute Morgen predige und was ich dir damit gebe, ist ein Same, das Wort Gottes als Same. Und die Frage ist, was machst du damit? Und ihr kennt das Gleichnis von Jesus, wo er über den guten Boden erzählt. Und er sagt, hey, das Evangelium, das Wort Gottes kann auf verschiedenen Boden fallen. Und es kann auf den guten Boden fallen, wo dieser Same aufgeht und diese explosive Kraft freigesetzt wird. Das Evangelium kann aber auch auf einen steinigen Boden fallen. Oder wo auch Unkraut ist und irgendwie verschlungen wird. Ja, diese Same wird zerstört dadurch und kommt gar nicht durch. Oder ja, es gibt den guten und den schlechten Boden. Und das Evangelium ist wie dieser Same. Und was passiert, wenn dieser Same eingepflanzt wird und genährt wird? Da entwickelt sich was draus. Und dieser Same hat eine Power. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn so eine Pflanze durch Steinboden wächst. Vielleicht sogar durch eine Straße oder am Straßenrand, ja. Da ist eine Power in diesem Samen, sich durchzukämpfen und sichtbar zu werden. Das ist unglaublich. Die Sache ist, dieser Same braucht die richtige Umgebung. Und das ist dein Herz. Und das ist auch, was du machst mit diesem Wort. Und deswegen finde ich es so gut, dass wir heute Morgen hier sind, weil hier ist eine Umgebung des Glaubens. Hier ist eine Umgebung, wo dieser Same genährt werden kann. Und wo dieser Same wachsen kann. Okay. Und was ist jetzt eigentlich, das geht nämlich weiter mit Römer 1,16, da kommt dann Vers 17. Und da schreibt der Paulus auch direkt, worum es geht bei dem Evangelium. Was ist überhaupt der Kern des Evangeliums? Und da steht, denn sie zeigt uns, diese gute Botschaft zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Okay, es geht im Kern des Evangeliums darum, dass Gott etwas mit dir macht. Und zwar, er spricht dich gerecht. Er sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Und deine Sünde ist dir durch das Werk von Jesus am Kreuz vergeben. Und ich spreche dich jetzt gerecht. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der kommt nach Hause und der Vater nimmt ihn auf. Er küsst ihn und durch sein Handeln zeigt er, was Vergebung ist. Ja, er nimmt ihn auf und er zieht ihm dann dieses Gewand an, diesen Ring und diese Sandalen. Und dieser Sohn wird wiederhergestellt und ist jetzt ein Sohn. Und du kannst dir diese Gerechtigkeit vorstellen wie so ein Mantel. Ja, der Mantel der Gerechtigkeit. Du ziehst den an und du zeigst damit und du weißt damit, ich bin Sohn und Tochter, Sohn oder Tochter. Ich bin von Gott angenommen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und das, wir hatten vor kurzem Reformationstag, ist ja auch das, was die Reformation wiederentdeckt hat. Diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, nicht durch deine Werke, nicht durch das, was du tust. Und diese Gerechtigkeit kannst du dir niemals erarbeiten, sondern sie wird dir zugesprochen. Und was kannst du machen? Du kannst sie nur glauben. Du kannst nur dich darauf verlassen. Sonst hast du nichts. Und dann schreibt Paulus im Korintherbrief, 1. Korinther 15, denn ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist. Also, was ist wirklich am wichtigsten für dich heute, was du glauben musst? Was ist das Wichtigste? Und das wurde Paulus selbst überliefert. Er schreibt, was am wichtigsten ist, was mir auch selbst überliefert wurde. Und das ist, dass Christus für unsere Sünden starb. Genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Und dann geht es noch weiter, wer ihn noch alles gesehen hat. Ja, die 500 und dann die anderen und so weiter und so fort. Da kommen noch viele andere Leute, die Jesus gesehen haben als Auferstandenen. Und Paulus sagt dir, hey, das ist das Wichtigste. Es gibt all diese Theologie, es gibt all diese Lehre, es gibt all das, was du glauben kannst und hoffen kannst. Aber was ist am wichtigsten? Jesus. Und dass du glaubst, dass du mit vollem Herzen glaubst, dass er für dich gestorben ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Und dass er jetzt und heute lebt. Das sagt Paulus damit. Er wurde gesehen, er lebt. Jetzt kannst du sagen, okay, ja, ich sehe ihn leider nicht. Mist. Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Okay. Oh, bin ich schon zu weit. Und ich will noch einen Schritt tiefer gehen. Das ist jetzt wirklich, das ist hochtrabende Theologie. Da kannst du Bücher drüber lesen, da kannst du Arbeiten drüber schreiben. Allein schon über diesen Vers hier. 2. Korinther 5, 21. Hier geht es um den Akt der völligen Identifikation von Jesus mit dir und dir mit Jesus. Wir lesen das mal zusammen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat oder der keine Sünde kannte, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Andere Übersetzung. Er hat ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Seht ihr diese Identifikation? Da steht, Jesus wurde zur Sünde gemacht. Er wurde so sehr mit deiner Sünde belegt, dass er zur quasi selber unkenntlich wurde. Ja? Er hat die Sünde der Welt getragen. Diese Last getragen. Diese Trennung von Gott getragen. Und nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Die Bibel sagt, dass wir ein für alle Mal gereinigt wurden. Ein für alle Mal. Jesus wird nie wieder kommen und für dich sterben. Das hat er schon gemacht. Dieses Problem der Sünde ist erledigt. Mittelfinger. Ich drehe ihn jetzt mal nicht um. Das Problem ist gelöst, Leute. Ein für alle Mal. Was machst du damit? Was heißt das für dich? Jetzt kommt der zweite Teil und ich glaube, den vergessen wir ganz gerne mal. Damit du in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wirst. Du kannst morgens früh aufstehen und sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Du kannst in dem Moment, wo du ganz genau weißt, ich bin ein Sünder, in diesem Moment kannst du sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Warum? Warum? Weil Jesus und was Jesus getan hat, größer ist, als wer du bist und was du getan hast und tust. Und ich habe dir das auch als Bild mitgebracht. Du bist der neue Mensch. Und jetzt kannst du sagen, ja, ich fühle mich aber nicht neu. Ich tue ja immer noch diese alten Dinge. Ich sündige immer noch. Und dann sage ich, ja, stimmt. Aber wichtig ist, dass du auch siehst, dass du einerseits siehst, du bist der alte Mensch, der war, ja, du warst Sünder und du bist auch Sünder. Aber gleichzeitig, das ist das Prinzip der Gleichzeitigkeit und das ist sehr schwer in unserem Kopf zu verstehen. Wir sind gleichzeitig Gerechte, von Gott angenommene und gerechte Menschen. Das sind wir und das werden wir sein. Und da ist eine Asymmetrie. Das Neue, das, was Gott getan hat, diese Gerechtigkeit ist größer. Unsagbar viel größer als das Alte. Und das fällt uns total schwer, das anzunehmen, weil es hat mit Glauben zu tun. Weil du in der Situation, wo du dich eben als Sünder fühlst, wo du ganz genau weißt, ich bin noch dieser alte Mensch. In diesem Moment darfst du glauben, ich bin aber auch der neue Mensch. Gott hat mich angenommen. Und ich habe euch das schon mal erzählt, ich habe eine Vergangenheit mit Pornografie, wie viele, glaube ich, einfach mittlerweile. Und ich habe das gehört mal in der Predigt. Da hat er gesagt, in dem Moment, wo du tust, was du nicht tun solltest, fang an zu sagen, zu sprechen, egal ob du es fühlst oder nicht, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und ich sagte, es hat einen Unterschied gemacht. Weil du identifizierst dich damit, mit dem, was du denkst, mit dem, was du sagst. Du baust, du realisierst mit deinen Worten etwas. Du schaffst eine Wahrheit. Und wenn du dieser neue Mensch sein willst, dann musst du auch anfangen, so zu denken und so zu reden. Hör auf zu sagen, ich bin der arme kleine Sünder. Ich bin das Opfer. Ich bin halt so. Fang an zu sagen, ich bin ein neuer Mensch. So wie Jesus ist, so bin ich in dieser Welt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Mir ist durch sein Blut vergeben. Ich bin von Gott angenommen. Ich bin geheiligt. Ich bin gereinigt. Ich bin ausgestattet mit dem Heiligen Geist, mit den Gaben des Geistes. Fang an, so über dich zu reden. Das ist wichtig, weil Paulus sagt, wer glaubt, der spricht auch. Wir glauben und wir sprechen. Deine Worte sind wichtig. Kleiner Exkurs, okay? Sorry, ich kann nicht alles hier in dieser Predigt dir sagen, was ich sagen möchte. Aber nimm dieses Bild doch mit, okay? Nimmst du es mit? Ja, du bist der neue Mensch. Okay, und merk dir einfach, die Kraft des Evangeliums liegt darin, dass du von Gott gerecht gesprochen wirst. Ganz einfaches Setting, Gott ist der Richter, der Teufel ist der Ankläger, du bist der, der Scheiße gebaut hat, sorry, dass ich so sage, der Mist gebaut hat, der vor Gott nicht gerecht ist, der Sünde und Schuld hat. Und jetzt kommt Gott und sagt, okay, ich entscheide jetzt über dich. Strafe, Schuld, Trennung, Tod? Oder hat jemand was dagegen einzuwenden? So, und wer kommt durch die Tür rein? Jesus. Und Jesus sagt, stopp. Jesus sagt, hey, steh mal bitte auf. Gerrit, steh mal bitte auf. Jetzt, ich will mich mal da hinsetzen. Ja? Dann setzt Jesus sich auf diesen Sitz, wo du sitzt, wo der Angeklagte sitzt. Und Gott spricht, okay, alles klar. Schuldig. Aber das sagt er nicht zum Gerrit, sondern das sagt er zu Jesus. Schuldig. Strafe, Tod. Deswegen ist Jesus gestorben. Er musste sterben, weil er deine Schuld hatte. Er selber hatte keine. Und was passiert mit dir? Was passiert dann mit dem Gerrit? Der guckt sich das an und sagt, Jesus, was machst du da? Warum? Und Jesus sagt, weil ich dich liebe. Gerrit kann gehen. Der Richter sagt, okay, die Schuld wurde bezahlt. Du kannst gehen, du bist frei. Jetzt kannst du gehen. Nein, bleib hier, ist deine Gemeinde. Versteht ihr das? Könnt ihr das wenigstens hier nachvollziehen? Ja? Merkt euch dieses Setting, dass Jesus deinen Platz angenommen hat, der Anklage, als Angeklagter. Und er hat deine Strafe auch getragen. Und darin liegt die Kraft des Evangeliums. Und jetzt habe ich dir eine Geschichte mitgebracht. Ich liebe diese Geschichte. Und du kannst sie, ich will sie, ja, ich lese es teilweise vor. Und du kannst mal deine Bibel rausholen, wenn du die hast. Oder mal deine Bibel-App, die jetzt übrigens 1 Milliarde Mal runtergeladen wurde. Verrückt. Du kannst sie mal rausnehmen und mal mitlesen. Das ist Jesaja 6. Und da geht es um die Berufung Jesajas. Und das war ja dieser Prophet im Alten Testament. Und der hat echt viel angestellt und viel geredet. Der hat wirklich viel im Alten Testament da gewirkt und war ein ganz wichtiger Prophet, okay? Und es gibt also die Geschichte, wie er berufen wird zum Propheten und da hat er eine Vision. Das ist Jesaja 6 und lies einfach mal kurz mit und ich möchte dann auf 2 Verse da hinaus, worum es da wirklich geht, meiner Meinung nach. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 1, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Also Jesaja sagt, ich sah den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Und sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit umhüllt, erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Jesaja sieht Gott in seiner Herrlichkeit. Und es ist ein großes Bild. Und die Engel singen das, was wir gerade hier gesungen haben. Heilig, heilig, heilig. Und Jesaja sagt: Ich halte es nicht aus, ich werde sterben. Ich sterbe. Ich kann nicht hier stehen und Gott sehen. Das kann ich nicht. Warum? Ich habe unreine Lippen, sagt er. Und ich lebe in einem Volk, das unreine Lippen hat. So, und jetzt Vers 6. Doch einer der Seraphim flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Engel kommt mit dieser Kohle vom Altar und berührt die Lippen von Jesaja. Und in diesem Moment sagt er: Dir ist vergeben. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünden sind vergeben. Und jetzt passiert was, womit keiner gerechnet hat. Vers 8. Habe ich hier nicht drauf, ich habe nur Vers 6 und 7 hier. Du musst selber lesen. Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich. Sende mich. Dieser Jesaja kommt dir zweimal vor. Einmal als ängstlicher Mensch, der voller Schuld hat, der vor Gott steht und es nicht aushält und der Angst hat zu sterben. Er weiß, er wird sterben. Und dann passiert etwas, und zwar Vergebung, Rechtsprechung, Gerechtigkeit. Und dann ist dieser Jesaja ein ganz anderer Mensch. Der steht auf einmal mutig vor Gott und er sagt: Hier bin ich, hier, sende mich, ich will gehen. Seht ihr das? Seht ihr diese Veränderung von Jesaja? Hey, das ist ein Schatten dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ein Bild dessen, was mit dir passiert, wenn das Evangelium zu dir kommt und du glaubst es. Du empfängst die Vergebung, du empfängst die Gerechtigkeit Gottes und du bist ein neuer Mensch. Du suchst die Gegenwart Gottes. Du bist vor ihm im Lobpreis und sagst: Hier bin ich, Herr. Sprich zu mir. Gebrauche mich. Und ich liebe, was hier passiert in diesem Text, was hier mit Jesaja passiert. Und dann später schreibt er in Jesaja 60, das ist am Ende seines Buches, da kündigt er an, dass der Heilige Geist kommen wird. Für mich ist das eine Ankündigung auf die Zeit, wo die Menschen in der Gegenwart Gottes leben, wo der Heilige Geist gekommen ist. Und da schreibt er: Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Jesaja ruft dir zu: Steh auf und werde Licht. Warum? Weil die Herrlichkeit des Herrn ist da. Sie ist auf dir. Man kann sie schon sehen. Und was heißt dieses Wort Herrlichkeit? Auf Hebräisch Kabot und auf Griechisch Doxa. Und das ist das Wort für Gewicht, Schwere, Ehre und letztendlich für diese manifeste Gegenwart Gottes. Und die kannst du spüren. an manchen Momenten. Du kannst diese Gegenwart spüren. Jesaja beschreibt hier die majestätische, die sichtbare, die spürbare und die verändernde Gegenwart Gottes. Und laut Definition spiegelt sich diese Herrlichkeit in deinem Leben wider. Du bist herrlich. Du hast die Herrlichkeit Gottes. Du hast die Gegenwart Gottes. Das Evangelium bringt die verändernde Gegenwart Gottes in dein Leben. Deswegen ist dein Leben neu. Deswegen hast du Hoffnung, weil Gott ist da. Das Licht selber ist da. Die Herrlichkeit in Person ist da. Du bist nicht mehr lost. Du bist nicht mehr alleine. Du musst dich nicht mehr fürchten. Da ist jemand mit dir. So sehr in dir drin, wie kein anderer es jemals sein könnte. In deinem Herzen, in deinem Geist. Und niemand könnte euch trennen. Niemand. Niemand kann dich trennen von Gott. Nicht mal du selber. Ich glaube, da muss wirklich was Gravierendes passieren, bevor du die Gegenwart Gottes verlierst. Die Frage ist, wenn wir die Gegenwart Gottes haben und tragen, was machen wir damit? Wo wird sie sichtbar für die anderen Menschen? Wo findet die Veränderung statt in deinem Herzen, in deiner Art, in dem, wie du bist? Und ich war Anfang des Jahres, ich bin gerne mal da oben in Siegen, wenn ich eine Runde spazieren gehe oder joggen gehe, und dann bete ich für die Stadt, so einfach für mich selber. Und ich frage gerne am Anfang des Jahres, frage ich gerne Jesus, was er denn hier machen will in dieser Stadt dieses Jahr. Was kommt denn so? Was steht an? Was steht auf der Agenda von Jesus? Ja, ich glaube, Jesus macht was. Jesus hat was vor, glaube ich. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass Jesus einfach alles so laufen lässt. Dass er dich einfach so mal machen lässt und die Gemeinde einfach mal so irgendwie sich selbst überlässt. Nein, Jesus ist da. Jesus hat einen Plan. Jesus hat eine Agenda. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann hatte ich so diesen Gedanken, bist du bereit für Herrlichkeit? Bist du bereit für diese Gegenwart Gottes? Und ich habe gespürt bei mir so einerseits so eine Sehnsucht. Ja, Jesus, ich will deine Herrlichkeit erleben. Ich will sehen, ich bin gespannt auf das, was du mit mir in meinem Leben machst, und ich bin gespannt zu sehen, was du in der Gemeinde tust. Ich bin gespannt auf das, was du in Siegen tust. Aber ich habe gleichzeitig gespürt, boah, das braucht wirklich in meinem Herzen so einen Mut, eine Offenheit, eine Ehrlichkeit. Weil diese Gegenwart, diese Herrlichkeit Gottes, die kann auch überfordernd sein. So wie bei Jesaja. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, was Jesus für dich getan hat, dann hältst du die Gegenwart Gottes nicht aus. Gott ist herrlich und seine Herrlichkeit will sich in deinem Leben zeigen. Und ich lade dich einfach ein, mal kurz über diese Frage nachzudenken. Bin ich bereit für die Herrlichkeit Gottes? Ist mein Herz der gute Boden? Dieses einfache, klare Evangelium, glaube ich das wirklich? Glaube ich wirklich, dass ich der neue Mensch geworden bin, dass ich jetzt die Gerechtigkeit Gottes bin, dass meine Sünden, die noch in der Zukunft teilweise liegen, dass die schon vergeben sind? Glaube ich das wirklich? Und jetzt bist du herausgefordert, gerade als jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, gerade als jemand, der denkt, ja, ich kenne das alles schon, bist du besonders herausgefordert. Hey, wir sind oft so verkopft, oder? Wir haben so viele Gedanken. Und wir denken so viel über, wie gesagt, Dinge nach, über Theologie nach, über Gott nach. Stimmt das nicht? Oh, was ich an der Predigt gehört habe, stimmt das nicht? Und wir verkopfen den Glauben. Und ich glaube, das ist in einem gewissen Maß gut, den Verstand zu benutzen. Der muss erneuert werden, aber der soll dir helfen zu glauben, dieser Verstand. Der soll den Glauben nicht aufhalten, nicht abhalten, sondern filtern und fördern. Die Bibel sagt, wir haben den Verstand Christi bekommen. Du hast den Verstand Christi bekommen. Krass. Und ich lade dich jetzt ein, nimm dir eine Minute oder zwei. Denk über diese Frage nach, ob du bereit bist für die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und wo willst du sie sehen? Wo sagst du, Herr, ich brauche deine Gegenwart. Ich brauche dich, dass du dich zeigst hier in meinem Leben. Ich habe diese Sucht, ich habe diese Krankheit, ich habe diese Depression, ich habe diesen Struggle, ich habe diese Not. Ich brauche Jesus hier in dieser Situation, in meinem Leben. Und ich will dich einladen, dass du dann ins Gebet gehst mit mir und ich will für dich beten. Und zwar dreifach. Erstens will ich beten, dass du das Evangelium empfängst, dass du Kind Gottes wirst. Wenn du es noch nicht bist, vielleicht willst du es auch nochmal. Zweitens will ich beten, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes, die wirklich alles verändert. Und dann will ich beten für Heilung, Befreiung. Aber lass uns das gleich machen. Lade dich ein, nimm dir mal ein, zwei Minuten und geh ins Gebet. Und ich werde es dann abschließen. Herr Jesus, danke, dass es beim Evangelium um dich geht. Einfach nur um dich. Um das, wer du bist und das, was du sagst und tust und vor allem noch das, was du für uns getan hast. Jesus, du bist ans Kreuz gegangen. Du hast dich auf unseren Platz gesetzt. Du hast dich vollkommen identifiziert mit uns. Du hast gesagt, ich nehme deinen Platz ein am Kreuz, damit du meinen Platz zu Rechten des Vaters einnehmen kannst, damit du geheilt und befreit und gerecht sein und leben kannst, damit du Kind Gottes sein darfst, damit du eine Identität hast, die dir niemand nehmen kann. Keine Sünde der Welt könnte dich trennen von meiner Liebe, sagt Jesus. Herr Jesus, wir lieben dich dafür. Danke, dass es so einfach und so gut ist. Herr, und wir brauchen deinen Glauben. Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass du unsere Herzen bearbeitest und dass du sie füllst mit einfachem Glauben. Herr, du siehst, wo wir stehen. Du siehst, wo unsere Zweifel sind. Du siehst, wo Enttäuschung ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Herr, und Herzen berührst. Mach uns so mutig wie Jesaja, der gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Herr, und da, wo Sünde ist, wo Zweifel sind, berühre uns mit deinem Werk am Kreuz. Berühre uns mit der Vergebung Jesu Christi. Berühre uns mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Heiliger Geist, und mach uns frei. Mach uns frei von allen Ketten, die uns halten, von einem Verstand, der den Glauben klein hält. Mach uns frei von Zweifeln und von Furcht. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte Jesus neu vertrauen, ich möchte ihm mein Leben neu geben, ich möchte dieses Evangelium glauben und annehmen, dann bete jetzt einfach mit mir. Herr Jesus, ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Ich danke dir, Herr, dass es genug war, was du da getan hast. Und ich danke dir, dass du mich einlädst, dein Kind zu werden. Und ich nehme die Einladung an. Danke, dass es kein Zwang ist, sondern dass es eine Einladung ist, die ich annehmen darf. Herr, und ich glaube, dass du da für mich am Kreuz warst. Ich glaube, dass du mir vergeben hast und ich glaube, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Und ich glaube, dass die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes jetzt in meinem Leben Einzug nimmt. Und ich glaube, dass ich ab heute ein neuer Mensch bin. Und wenn du sagst, ich brauche diese herrliche Gegenwart Gottes, ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben, ich habe Sehnsucht nach ihm, dann lade ich dich ein, mach mal deine Hände auf. Mach mal deine Hände auf. Und geh mal in Empfangshaltung. Und ich segne dich jetzt mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich segne dich jetzt mit der Gegenwart Gottes, die Licht bringt, die Hoffnung bringt, die Kraft bringt. Sünde muss gehen. Enttäuschung muss in deinem Herzen ganz weich werden, schmelzen. Zweifel dürfen stillgelegt werden. Und ich segne dich jetzt mit der Gegenwart Gottes, dass du sie neu empfängst. Und Heiliger Geist, mach dich bemerkbar. Komm und gib deine Gaben. Gib die Gabe der Prophetie, gib die Gabe der Zungenrede, gib die Gabe des Glaubens, der Heilung, der Kraft, gib die Gabe der Weisheit und der Geisterunterscheidung. Heiliger Geist, komm, du hast so viel zu geben. Und ich bete, Herr, dass du austeilst und dass diese Gemeinde das hier erlebt, wie du da, wo wir zusammenkommen, in deinem Namen wieder Kraft ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du Freiheit hast in unserem Herzen, in unserem Leben. Und jetzt will ich noch für dich beten, wenn du Heilung und Befreiung brauchst. Bleib in dieser Empfangshaltung. Ganz einfach. Jesus, du hast unsere Krankheiten getragen. Du wurdest zur Sünde gemacht. Und der Tod lag auf dir, damit wir leben können. Und ich spreche uns jetzt frei. Ich spreche jeden frei, der hier zu kämpfen hat mit Depressionen, mit Krankheit im Verstand, im Kopf, Schwierigkeiten klar zu denken, Schwierigkeiten Hoffnung zu behalten. Ich segne uns mit Gesundheit in unserem Verstand. Ich segne uns jetzt mit Heilung in unseren Körpern. Herr, da wo Leiden sind, auch lange Leiden, die wir schon jahrelang rumtragen, chronische Schmerzen, Allergien, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne, ich spreche uns frei davon in Jesu Christi Namen. Ich spreche dir Heilung zu. Empfange die Heilung. Herr, wir wollen mehr davon sehen, dass du heilst, dass du befreist. Danke dir, Herr Jesus, dass du gut bist und wir lieben dich. Und ich lade dich ein, jetzt noch in den Lobpreis zu gehen, Jesus Danke zu sagen und einfach in Empfangshaltung zu bleiben. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.